Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Bitte Meyer ist eine preisgekrönte Journalistin. Als solche produzierte sie unter anderem als ZDF-Redakteurin für Frontal 21 investigative Wirtschaftsgeschichten und hintergründige Politikbeiträge. Ihr Buch Equal Pay Now, endlich gleiches Gehalt für Frauen und Männer, ist kürzlich erschienen. Ein sehr persönliches und gleichzeitig hochpolitisches Buch. Bitte Meyer, einen schönen guten Tag. Hallo.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Der Preis, eine Frau zu sein, kann in Deutschland 1 bis 2 Eigentumswohnungen betragen, ein sorgenfreies Leben im Alter oder einfach eine angstfreie, sichere Existenz, schreiben Sie in Ihrem Buch. Und wir erfahren, dass Frauen in Deutschland im europäischen Vergleich schlecht dastehen, sehr viel weniger als Männer verdienen. 18% beträgt die Lohnlücke. Warum ist das so?
Ja, wir haben in Deutschland eigentlich eine geradezu perfide Situation gehabt, sehr lange. Wir haben, was die Lohndiskriminierung angeht, das ist ja nur ein Teil der 18%, die ausmachen, eigentlich eine ganz fortschrittliche europäische, frauenfreundliche, progressive Rechtsprechung und auch Richtlinien, die aber nie umgesetzt wurden in ein deutsches Gesetz. Und so war es für Frauen sehr lange geradezu unmöglich, vor Gericht zu ziehen. Dazu kommt, dass wir wahrscheinlich so wie Österreich und einige andere Länder auch tatsächlich ein sehr traditionsbehaftetes Land sind, wo sich Rollenbilder aus dem 19. Jahrhundert besonders hartnäckig halten. Eher der Alleinverdiener, sie verdient sich noch so ein Taschengeld dazu. Das wird durch das Ehegattensplitting bis heute steuerlich subventioniert und damit ja offiziell für gut geheißen. Da kommt einiges zusammen und am Ende verdienen Frauen halt einfach erheblich weniger.
Sie dröseln in Ihrem Buch sehr genau auf, was das genau bedeutet, wie diese Lohnlücke eben zustande kommt. Und Sie berichten, und da kommen wir zu dem persönlichen Teil dieses Buches, von Ihrem Kampf für gleichen Lohn. Sie haben nämlich das ZDF verklagt. Wann und wie wurde Ihnen denn klar, dass Sie selbst von dieser Lohnlücke als gut bezahlte Redakteurin betroffen sind?
Ich hatte schon länger einen Verdacht. 2010 ungefähr hat das Zweite Deutsche Fernsehen damals einen Tarifvertrag eingeführt für sogenannte festfreie Beschäftigte. Da gab es 2 Vergütungsgruppen in der Redaktion, in der ich arbeitete. Gab es 8 Männer und eine Frau, die also in diesen neuen Tarifvertrag kamen und die für dieselbe Sendung, nämlich Frontal 21, Beiträge machten. Und es stellte sich bei Nachfrage heraus, dass die 8 Männer alle in die gute Vergütungsgruppe kommen sollten und ich als einzige Frau in die nicht ganz so gute. Da wurde ich doch sehr, sehr wütend und habe nachgefragt, wurde dann auch hochgestuft oder hochgruppiert, hatte aber immer noch eine schlechtere Einstufung. Begründet wurde das damals mit einer längeren Seniorität der männlichen Kollegen, also Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeiten. Auf den ersten Blick sah das auch irgendwie so ganz schlüssig aus. Dann gab es einige Jahre später, 2014, eine Weihnachtsfeier. Und da waren wir alle recht heiter und gut gelaunt. Und da fragte ich einen jüngeren Kollegen, der auch nach mir in den Betrieb und auch in die Redaktion kam, was er denn so verdiene oder ungefähr. Jedenfalls kam raus bei dem Gespräch, er verdient deutlich mehr als ich. Und er verdient auch richtig viel mehr als eine Kollegin, die eigentlich zeitgleich mit ihm anfing im ZDF und auch in der Redaktion und vergleichbare Ausbildung und vergleichbare Berufserfahrung hatte, mindestens. Und da war dann eigentlich klar, das kann ja alles überhaupt nicht stimmen. Man hat mich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit jahrelang angelogen und da bin ich dann sehr schnell zum Anwalt gegangen.
Genau. Sie haben vor Gericht gestanden, genau damit. Sie schreiben, das sind ungefähr 800 Euro Unterschied. Ja? Also es ist wirklich nicht Peanuts. Ihre Klage schlug recht hohe Wellen. Sie schildern in Ihrem Buch einen steinigen Weg, den Sie damit eingeschlagen haben. Wer gegen Lohndiskriminierung kämpft, setzt alles aufs Spiel, schreiben Sie. Was bedeutet das?
Also man muss einmal vorweg sagen, ich befinde mich in einer vergleichsweise privilegierten Situation. Für mich hätte es vielleicht die Karriere gekostet, aber nicht mein Lebensunterhalt. Ich bin Akademikerin, ich bin sehr gut ausgebildet, ich habe gezeigt, was ich kann. Ich bin mittlerweile in einem etwas arrivierteren Alter. So, ich kann mir was leisten, wenn es mir wichtig ist, was sich viele andere Frauen, die weniger privilegiert sind, nicht leisten können. Trotzdem ist der Weg, den der Gesetzgeber vorgegeben hat und den die Gerichte so praktizieren, viel zu steinig. Es ist viel zu anstrengend. Die Last liegt fast ausschließlich auf der Klägerin. Die Unternehmen haben überhaupt kein Rechtsrisiko. Wenn damals, als ich 2015 Klage eingereicht habe, wenn damals ein Unternehmen zu einem Unternehmensanwalt gegangen ist und gesagt hat, hier, was mache ich denn? Ich habe ja so eine, die hat, die will gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Dann hat er gesagt, ja komm, da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Damit ist noch nie einer durchgekommen. Denn bis vor wenigen Jahren galt, dass Frauen, die auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit klagen, vor Gericht belegen müssen, dass erstens die Tätigkeit gleichwertig ist mit dem männlichen Kollegen, nicht so einfach. Zweitens, dass sie weniger verdienen, auch schon schwierig. Aber drittens sollten sie dann auch noch belegen, und daran bin ich gescheitert, wie so einige vor mir, dass sie weniger verdienen, weil sie eine Frau sind. Und das ist ja schlichterdings unmöglich.
Ja, da wird es schwierig, absolut. Wie weit sind Sie inzwischen mit Ihrer Klage gekommen?
Also ziemlich weit. Ich war einmal bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat das Verfahren aus formalen Gründen abgelehnt und hat gesagt, naja, in der Zwischenzeit hatte ich ja einen Teilsieg vor dem Bundesarbeitsgericht. Ich weiß ja jetzt, was meine männlichen Kollegen im Median im Mittel verdienen, nämlich diese 800 Euro, die schon erwähnten, im Monat, die dann in den Folgejahren noch steigen. Eine weitere Frau, Gabriele Gamroth-Günther aus Göttingen, hat die sogenannte Beweislastumkehr erreicht vor dem Bundesarbeitsgericht, dass eben nicht die Frauen belegen müssen, dass sie schlechter verdienen, weil sie eine Frau sind, sondern dass im Gegenteil der Arbeitgeber belegen muss, dass es einen sachlichen und guten Grund dafür gibt, dass die Frauen weniger verdienen. Das waren beides Sachverhalte, die ich nicht hatte, als ich in den unteren Instanzen abgeschmiert bin. Also sagte das Bundesverfassungsgericht, naja, jetzt kann ich ja wunderbar wieder von vorne anfangen. Jetzt sind ja die Grundvoraussetzungen geklärt. Da sieht Karlsruhe auch sinngemäß ganz gute Aussichten. Aber wenn es ein anderes Gericht gibt, was zuständig ist, dann ist ja Karlsruhe gar nicht zuständig. Das ist ja die letzte Instanz. Und damit bin ich jetzt nochmal zurück auf los.
Sie erläutern genau die Strukturen, die dazu führen, dass Frauen unter gleichen Voraussetzungen eben nicht dasselbe wie Männer verdienen. Auch von den Reaktionen auf Ihre Klage berichten Sie, und erstaunt Mann oder Frau, was Sie sich alles anhören mussten. Das hat mich wirklich schockiert und auch wütend gemacht, wie Richter zum Beispiel, vor allem männliche Richter, darauf reagieren, wenn sie dann sagen, naja, Männer verhandeln wahrscheinlich einfach bessere Gehälter. Nun haben Sie auch einen Blick über den Tellerrand geworfen, geschaut, wie das andere Länder so machen. Was muss sich denn strukturell und politisch hierzulande verändern, um gleichen Lohn für gleiche Arbeit durchzusetzen? Sie sprachen noch von veralteten Rollenbildern, nicht etwa des 20., nein, des 19. Jahrhunderts. Das ist sicherlich ein Ansatz, aber was bedeutet das dann politisch?
Wir reden ja sehr, sehr viel über diese Rollenbilder und wie überkommen sie sind und so weiter und so fort. Und da kann man auch noch weiter lange drüber reden, und es wäre in der Tat sehr schön, wenn wir sie einmal überkommen würden. In der Zwischenzeit gäbe es eine Brückentechnologie, die andere Länder anwenden, und das sind Lohngleichheitsgesetze bzw. Lohntransparenzgesetze, die sehr spezifisch auf die Hindernisse eingehen und sie aus dem Weg räumen, wenn Frauen gleichen Lohn für gleiche Arbeit begehren. Also das bedeutet zum Beispiel keine Verschwiegenheitserklärung in den Arbeitsverträgen, dass man sich mit den Kollegen austauschen kann, was denn die Menschen verdienen. Das muss man ja auch erstmal erfahren. Eine Beweislastumkehr, ein Verbandsklagerecht, dass eben nicht einzelne Frauen mehr vor Gericht ziehen müssen. Denn was Frauen entgegenschlägt, ist tatsächlich, das sind reine Rückenmarkreaktionen. Also Arbeitgeber und auch manche Kollegen reagieren genauso beleidigt und empfindlich und gekränkt, wenn man mit diesem auch moralisch schwerwiegenden Vorwurf um die Ecke kommt. Man würde diskriminiert werden wie Frauen, wenn sie rausfinden, dass sie wahrscheinlich diskriminiert werden. Das ist eine hochemotionale Angelegenheit, die zudem ja auch noch wahnsinnig teuer werden kann für die Unternehmen. Wenn hier der Staat nicht eingreift, dann geht es zulasten der Frauen. Länder, die erfolgreicher sind, haben bei der Bekämpfung von Lohndiskriminierung, setzen entweder darauf auf eine Art von verstaatlichter Lösung. Island beispielsweise lässt alle Unternehmen zertifizieren. Diese Prüfung, wer macht denn im Betrieb eine gleiche, gleichwertige Tätigkeit, die im Detail nicht so einfach durchzuführen ist, die wird also im Rahmen dieses Zertifizierungsprozesses durchgeführt. Und wenn nicht klar ist, dass tatsächlich diskriminierungsfrei vergütet wird, dann müssen die Unternehmen Sanktionen zahlen. Und damit wird es viel teurer, um Frauen schlechter zu bezahlen. Gute Lösung.
Das ist ganz pragmatisch, ja. Ja. Absolut. Sie geben auch in Ihrem Buch ganz praktische Tipps, teilen Erfahrungen, wie man vorgehen kann. Wie optimistisch sind Sie, dass sich in dieser Gerechtigkeitsfrage demnächst etwas verändert hierzulande?
Also, nachdem ich wirklich die vergangenen Jahre irre pessimistisch war, möchte ich sagen, bin ich jetzt doch verhalten optimistisch. Ein ganz einfaches Beispiel. Neulich war ich mit der großartigen Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die diese Klage unterstützt, auf der Republika. Und da haben wir so einen Vortrag gehalten, was muss passieren, wie können sich Frauen wehren und so weiter. Am Ende haben wir, wie es üblich ist, ein Q&A gemacht. Und es stellte sich heraus, dass doch relativ viele Frauen sich tatsächlich wehren und dass die auch klagen. Und das ist was, was ich mir 2015, als ich meine Klage eingereicht habe, überhaupt nicht hätte vorstellen können.
Da waren Sie noch allein.
Es hat sich angefühlt wie alleine auf wirklich ganz, ganz, ganz weitem Feld. Und das ändert sich. Und das andere, was mich sehr optimistisch stimmt, ist die neue europäische Richtlinie für Lohntransparenz, die jetzt im April, meine ich, auf europäischer Ebene verabschiedet wurde. Also steht drin das Verbandsklagerecht, die Unternehmen müssen die internen Lohnlücken veröffentlichen, sind die über 5%? Und ich möchte mal sagen, das sind sie in sehr vielen Unternehmen. Da muss so ein Mechanismus installiert werden mit den arbeitnehmenden Vertretungen. In der Regel wird das der Betriebsrat sein, wie man das Ding runterkriegt. Im Bewerbungsverfahren muss offengelegt werden, in welchem Rahmen sich die zukünftigen Stellen bewegen, also wie die ungefähr vergütet werden. Ich habe einen individuellen Auskunftsanspruch. Ich darf 3 Jahre rückwirkend mindestens mein Gehalt einklagen, wenn ich diskriminiert werde. Das heißt, es lohnt sich auch. Unternehmen werden, es sind Sanktionen vorgesehen in erheblicher Höhe und nicht mehr so ein paar Monatsgehälter, wie es jetzt gerade gehandhabt wird. Das heißt, es wird für Unternehmen tatsächlich sehr, sehr teuer, Frauen zu diskriminieren, vorausgesetzt, Deutschland setzt diese europäische Richtlinie gescheit in ein deutsches Gesetz um. Da muss man sehr genau hinschauen, denn der letzte Versuch, dieses Entgelttransparenzgesetz, ist also wirklich ein völlig missratenes Miststück von einem Gesetz, man muss es so sagen. Da muss man jetzt genau hinschauen, aber eigentlich stehen die Chancen ganz gut, dass sich massiv was ändert.
Das sagt die Journalistin Birte Meyer. Wir haben in der politischen Lesart über ihr Buch Equal Pay Now gesprochen. Endlich gleiches Gehalt für Frauen und Männer. Erschienen ist es bei Goldmann, 240 Seiten, 16 €.